Hast du gewusst, dass einige Hunde bis zu 250 Wörter verstehen? Und der Border Collie Chaser hat über 1000 Wörter identifizieren können und hat Wissenschaftler zum Staunen gebracht mit der Fähigkeit, Objekte anhand ihrer Namen zu erkennen.
250 Wörter, das ganz schön viele, würde ich sagen.
Ja.
So schlau wie unsere Vierbeiner sind, ist es dann kein Wunder, dass Hunde unser Training immer wieder auf dessen Sinnhaftigkeit überprüfen und Konsequenzen daraus ziehen für sich.
Ja, gerade wenn wir erfolgreiches Training mit unseren Hunden machen wollen, ist es extrem wichtig, die Perspektive vom Hund im Blick zu behalten, damit wir eben nicht in die Falle tappen, dass der Hund andere Dinge lernt, die wir eigentlich gar nicht wollten. Übrigens, wir sind euch noch das Bienenexperiment in der letzten Hundefolge schuldig. Und was die Studie zum Decoy mit bunte Plastikscheiben, Bienen rausgefunden hat, verraten wir euch dann ganz am Ende von der Folge.
Verklickern. Der Podcast über positives Training mit Pferd und Hund. Lass dich inspirieren von der Welt des positiven Trainings und entdecke Blickwinkel, die dir neue Wege eröffnen. Katharina Deisenberger und Nadine Keune beleuchten positive Alternativen für dein Training, enttarnen Stolperfallen und laden dich ein zu spannenden Selbstexperimenten.
Kennst du den Spruch, gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht?
Yep, sehr gut.
Wenn wir also unsere Hunde erfolgreich trainieren wollen, und das ist ja das Ansinnen von vielen Hundehaltern, dann ist es unerlässlich, dass wir unser Training genau unter die Lupe nehmen. Denn oftmals stimmt das Ziel unseres Trainings eben nicht mit dem Lerneffekt bei unserem Hund überein. Denn die Frage ist immer, was soll der Hund eigentlich lernen? Und was lernt er aber tatsächlich? Und das sind oftmals zwei Paar Schuhe.
Ja, ein klassisches Beispiel für sowas ist das Wegnehmen von dem Futternapf. Was soll der Hund lernen? Also was wollen wir, dass der Hund lernt? Es soll okay sein, dass der Mensch mir das Futter wegnimmt und er perspektivisch keine Ressourcenaggression entwickelt. Oder es steht ja oft der Angst dahinter, der muss mir immer alles geben, weil was ist, wenn er mal was Giftiges oder irgendwas erwischt, was er nicht essen soll? Also die Sorge steht dahinter. Bei Menschen und was aber der Hund tatsächlich lernt ist oder wie er es erlebt ist, es ist super unangenehm, wenn der Mensch sich mir und meinem Futter nähert. Mein Mensch nimmt mir Futter weg, ich werde gestört beim Essen. Und was lernt er daraus? Dass er wahrscheinlich einfach sein Futter im schlimmsten Fall verteidigen muss, damit er es in Ruhe essen kann.
Genau, und ich habe auch schon Hunde im Training gehabt, tatsächlich gerade bei Welpen ist das ganz oft so, weil die ja so eine Phase durchlaufen, wo die eben alles irgendwie in den Schnabel nehmen. Und wenn man dann sehr hysterisch da reagiert, weil man vielleicht auch schon eine Erfahrung gemacht hat, dass der vorhergehende Hund vielleicht an einem Giftköder gestorben ist oder da irgendwas passiert ist, was sich nicht wiederholen soll, dann ist es ganz oft auch so, dass die Hunde so krass dann drauf sind am Ende, dass die Dinge einfach schlucken, abschlucken, schnell fressen, was die vielleicht sonst gar nicht gemacht hätten, sonst hätten die das Ding wieder ausgespuckt. Aber so sind die derart gestresst und damit beschäftigt, dass die das ganz schnell aufnehmen müssen. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja.
Dass, wenn die Menschen sich nähern, das eben abgeschluckt wird, ohne dass es eigentlich nötig gewesen wäre. Das heißt, es ist ungeheuer wichtig, dass wir unsere Trainingspläne immer wieder auf Sinnhaftigkeit überprüfen und abwägen, was könnte beim Hund eigentlich jetzt ankommen. Das heißt, die wichtige Frage ist, wie bekomme ich es am schlausten hin, dass mein Hund ein Verhalten gerne zeigt, weil es sich lohnt? Denn nur so werden wir auch Verhalten generieren können, die zuverlässig sind, auch in Zukunft zuverlässig. Wir müssen also immer wieder aus Sicht unseres Hundes denken und uns die Frage stellen, wie würde ich Verhalten XY am schnellsten und am nachhaltigsten lernen?
Ich finde immer, gerade jetzt mit diesem Beispiel von diesem Futternapf, also ich glaube, ich wäre ein ressourcenverteidigender Hund.
Ich auch.
Also es gibt nichts, was mich mehr auf die Palme bringt, als ich habe meine Pommes und irgendjemand langt da rein.
Geht gar nicht. Das geht gar nicht.
Ohne Witz. Oder ich habe meine Pizza und dann fragt jemand noch höflich, hey, wow, darf ich mal probieren? Und ich schwöre alles in mir so, nein. Aber
eigentlich
jetzt kannst
nicht.
Du ja doch nicht irgendwie so... Und dann, also, ja, selbstverständlich.
Ja, ich finde sowieso, wir Menschen, wir werden super ressourcenaggressiv und weißt du, was wir auch werden? Super territorial. Weil wenn jemand irgendwie einen Fuß in unser Grundstück setzt, da werden wir fuchsteufelswild.
Wer ist das? Was macht der?
Was macht der hier?
Ja.
Ja.
Und also ich würde zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand sagt, hey, darf ich ein Stück von deiner Pizza? Und dann fängt mir rechtes Auge so ein bisschen zum Zucken an. Und dann würde der sagen, weil du kriegst dann was von mir ab, dann hört das Auge zum Zucken auf und die wird dann sagen, ja, okay.
Ja.
So.
Ja. Oder du bekommst Tiramisu hinterher.
Oh, ja, okay, das wäre noch besser. Ja. Aber wenn zum Beispiel, wenn man dann sagt, ja, ich nehme das Futter weg, also ich nehme dir die Pizza weg, und dafür, dass du nicht eskaliert bist und da alles irgendwie kurz und klar am Schreianfall, bekommst du die so zurück, wie ich sie dir weggenommen habe.
Das wäre toll. Wobei, da sind dann auch schon Griffel dran gewesen.
Ja, aber das ist einfach, ja. Also, wenn man das so runterbricht auf den Mensch, und ich habe das ja früher auch gedacht mit diesem, also, ich bin Labrador-Besitzer. Also, meine Frustrationsschwelle ist wirklich nicht niedrig, wenn es darum geht, mir Essen Zeug. Ich kenne diesen Gedankengang von mir selber nur und irgendwann hat mir dann der Geistesblitz mit meiner Pizza erreicht und seitdem fügen wir etwas hinzu, wenn ich sage, bitte darf ich mal schauen, was ist denn du da gerade?
Genau, ja, weil man es halt ganz oft dann eben nicht aus Sicht des Hundes sieht. Das ist ja tatsächlich, ich hatte mal ein Beispiel, da war eine Frau, die wollte ihren Hund, war glaube ich auch ein Labrador oder Labrador-Mix, irgendwas Labradorartiges, zum Assistenzhund für sie selbst ausbilden. Also sie hatte sozusagen eine schwere Muskelkrankheit und brauchte den als Assistenzhund und hat sich den auch als Welpe schon ausgesucht von einer Züchterin, die gesagt hat, hier, das passt, und sie züchtet ganz häufig auch für den Zweck, den als Assistenzhund später ausbilden zu lassen, und hat aber von Anfang an irgendwie so ein Ressourcenthema gehabt mit dem und ist dann auch an Hundetrainer geraten, wo eben Trainingspläne auf der Tagesordnung standen, wie du es jetzt gerade erklärt hast, mit diesem Futter wegnehmen und er muss das akzeptieren und das Ende des Lied, nee, wie sagt man? Und am Ende des Liedes war es dann so, am Ende des Liedes? Wie heißt es denn? Ende vom Lied, sagt man. Und das Ende vom Lied war dann so, dass der tatsächlich beschädigt hat. Also ich habe dann Videos geschickt bekommen, wo die dann eben dieses Spiel mit diesem Futter wegnehmen und so weiter gemacht hat. Und er hat die tatsächlich in den Finger gebissen. Also der hat vorher, ist ja super schön eingefroren und hat das alles super schön in dieser Eskalationshierarchie gezeigt. Aber Beschädigung war das Ende vom Lied. Das war schon ziemlich, ja. Also es wird auch gefährlich einfach, wenn man Trainingspläne durchzieht und sich nicht in die Lage des Hundes versetzt.
Nochmal dazu, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass niemand ja jetzt aus einem, ich will den Hund jetzt nerven oder jetzt schauen wir mal, wie frustig er ist, wenn ich ihm das essen und er muss jetzt hier stillhalten. Aus diesem Hintergrund macht's ja niemand. Es entsteht aus einer Sorge heraus und nicht aus einer Gängelei.
Ja.
Aber für den Hund, er weiß es ja nicht.
Ja.
Fühlt es sich halt an wie eine Gängelei. Ja. Und deswegen wäre es halt super, wenn ich denn schon meine Finger in den Futternapf mit reinhängen muss, dass es sich dann eben lohnt. Also, dass der Hund weiß, hey, super, im schlimmsten Fall kommt die und ich habe hinterher 3 Brösel mehr in meinem Napf als vorher.
Ja, it's simple but not easy. Das hat schon Bob Bailey gesagt. Und das ist ein Zitat, was eigentlich überall und immer wieder zutrifft, oder? Mein Magic Moment betrifft das Medical Training mit Hunden. Da habe ich es immer so gemacht, dass ich ganz schön und ganz strikt nach 5er-Päckchen gearbeitet habe. Also, dass ich gesagt habe, ein Trainingskriterium suche ich mir jetzt raus und das trainiere ich in identischer Form 5-mal, um einfach dann im Nachgang eine sichere Quote zu haben und zu sehen, wie viele Fehler hatte ich. Ist es schon an der Zeit, einen schwereren Trainingsschritt zu gestalten oder müsste ich diesen Trainingsschritt ein weiteres 5er-Päckchen lang machen oder müsste ich vielleicht auch Trainingsschritte zurückgehen? So weit, so gut. Die Performance vom Hund wurde aber trotzdem immer schlechter und zwar so schlecht, dass der Hund aus dem Training ausgestiegen ist und gesagt hat, nee, danke, Medical Training brauche ich jetzt an der Stelle doch nicht. Was hat also der Hund gelernt? Dass immer, wenn er erfolgreich war, und es hat sich ja auch tatsächlich immer gelohnt, weil das wurde ja mit reichlich Keksen belegt, dieses Verhalten stillzuhalten jetzt im Medical Training, wurde aber infolge dessen auch immer unangenehmer. Das heißt, je besser der Hund war und je mehr man schon durchführen konnte, desto schwerer war das nächste 5er-Päckchen. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Ja. Das heißt, es wäre viel schlauer gewesen zu sagen, man hat zusätzlich, also man hatte zum Beispiel einen Durchgang, der sehr schwer war und als Belohnung zu dem Keks ist das nächste 5er-Päckchen oder das nächste halbe 5er-Päckchen ein leichterer Durchgang. Wir hatten zum Beispiel die Blutentnahme bei Benno, dem Braunbären, trainiert und da war das nämlich genau das Gleiche. Der bis der ist bis zu einem gewissen Punkt richtig top gewesen. Und dann fing das aber an, dass ich die ganzen Sequenzen sozusagen zusammengebaut habe. Er hatte sozusagen dann immer einen schwereren Durchgang für einen, den er sehr gut gemacht hat. Also es wurde immer schwerer. Und dann haben wir die Lösung gefunden, dass wir gesagt haben, 3 leichte Durchgänge im Sinne von, da berühren wir bloß die Haut oder da sprühen wir bloß mit Desinfektionsmittel oder wir nehmen nur die Schermaschine und machen 2-mal Ratsch, Ratsch, um das Fell zu scheren. Und danach folgen 2 schwere Durchgänge. Und die Belohnung sozusagen für die schweren Durchgänge war dann sowohl eben, wir füttern immer mit Geflügel, getrocknetes Geflügel bekommen die bei uns, und dass die sich anschließenden Durchgänge leichter waren. Und das ist tatsächlich ein absoluter Magic-Moment für mich gewesen, weil ich immer der Meinung war, konstruktive Trainingspläne sind eben 5er-Päckchen schwerer, 5er-Päckchen schwerer, 5er-Päckchen schwerer. Aber dass der Hund oder das Tier in dem Fall natürlich auch immer lernt, je besser ich werde, desto schwerer wird das ganze Ding. Das ist mir nicht klar gewesen. Und gerade auch bei Verhalten, die eben viel kosten und sehr unangenehm auch fürs Tier sind, glaube ich, sollten wir das noch mehr mit in Betracht ziehen.
Wie hochwertig war das Essen bei den leichten und bei den schweren Durchgängen? War das Futter immer das gleiche oder waren die leichteren Durchgänge dann auch ein nicht so gutes Futter?
Genau.
Ah, okay. Mhm.
Genau. Allerdings haben wir das über Masse gemacht, einfach weil es sich vom Handling her besser machen lässt, weil wir ja aus Zange belohnen. Mhm. Dass man sozusagen diese Geflügelschnipsel gibt. Aber massemäßig ist in diese schweren Durchgänge immer viel, viel, viel breiter belohnt worden als die einfachen. Wobei es wieder eine Definitionsfrage von uns ist, was ist leicht und was ist schwer.
Ja, es ist echt spannend. Ich habe witzigerweise Heint A was aus dem Bereich Medical Training und Cooperative Care dabei. Ich habe im Tierheim, habe ich mit einem Clonerous Thailand Terrier trainieren dürfen und der hat ein Thema gehabt eben mit Fellpflege, Trimmen, Scheren, Bürsten, also alles, was irgendwie mit Manipulation am Körper zum Tor gehabt hat. Und der hat auch geschnappt und es war immer Thema. Er hat genau, also alles, was in irgendeiner Art und Weise über seinen Kopf hinweg passiert, hat er dann eben geschnappt. Als Beispiel, der hat immer sein Geschirr auch gehabt, weil es immer ein Thema war, den anzufassen, über den Kopf drüber, Geschirr an und aus, unangenehm so.
Ja.
Und jetzt war der Witz, wenn man dem Sammy, er hat dann sein Signal gehabt, das hat Schlupf geheißen. Wenn ich das Geschirr hier halt und sage Schlupf, dann schlüpft der nein, du kannst das Geschirr anziehen, überhaupt kein Thema, aber du darfst es ihm nicht anziehen. So. Genau, und dadurch, dass der kleine Westie, ist ein kleiner netter weißer Wuschelhund, der hat halt, man weiß es nicht, ich kann es mir vorstellen, dadurch, dass der Chlor ist, man klemmt sich den auch gern mal einfach unter den Arm oder man kriegt den halt anders gebändigt, als wenn jetzt der West Highland Terrier so groß wäre wie ein Schäferhund, dann wäre es halt schwierig. Und deswegen ist der halt dann immer ziemlich schnell in so ein Eskalationsverhalten gekommen. Also jetzt nicht dramatisch, aber trotzdem, es war einfach schwierig.
Ja.
Genau, und ich bin einmal in der Woche zu ihm hingekommen und wir haben über ein Kooperationssignal, das war ein Waschlappen und solange er, also der Deal hat gelautet, solange er seinen Kopf auf diesem Waschlappen hat, darf ich ihn je nach Kontext kämmen, bürsten, Krallen schleifen, was auch immer. War alles gar kein Thema. Mit einem Mal hat es irgendwie nicht mehr funktioniert. Also das war dann auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Entweder hat es schon ganz lang gedauert, bis er überhaupt sich hat hinsetzen können, bis ich diesen Waschlappen präsentiert habe. Oder er hat diesen Waschlappen rumgeschüttelt und beutelt und also einfach komisch. Oder er hat seine Ohren halt überall gehabt und nicht bei uns. Natürlich ist es so, im Tierheim, es kann einmal ein mieser Dog sein, die hocken da ja oft einfach, also ohne irgendeinen Vorwurf, aber es ist ja so, die sitzen Tür an Tür, Raum an Raum, vielleicht kann man sich nicht riechen, vielleicht ist gerade eine Hündin läufig, es ist einfach so in diesem Management nicht anders möglich und dann kann es halt einmal sein, dass es einfach ein nicht so guter Tag allgemein schon ist, dass die Erregungslage super hoch ist und sowas. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie merkt man ja, ob es was mit einem selber zum Tor hat, ob das Setting passt oder nicht. Und da war das eben auch so, wo dann auf einmal überhaupt nichts mehr gegangen ist, mitten in dieser Trainingssession. Da ist der Sammy einfach aufgestanden, ist in sein Vorgarten da irgendwie hinaus und hat dann einfach, als hätte er jetzt da irgendwie Stress-O-Zettel, der hatte dann in der Gegend rumgekläfft. Die haben dann eingebackelt und ist dann eine Runde spazieren gegangen. Also das war eine wunderbare Erste-Hilfe-Maßnahme. Aber auf diesem Spaziergang ist mir einfach bewusst worden, dass es ja gut sein kann, dass der Sammy einfach ein Thema damit hat, dass wir in diesem Zimmer sind, und er zwar für dieses Medical Training ja Verstärker kriegt, aber trotzdem, Wir sind in diesem Zimmer, in dem er die meiste Zeit von diesem Tag sitzt. Er darf zwar mal in den Auslauf hinaus, er sieht andere, aber trotzdem, er hockt da drin und jetzt passiert schon mal was Tolles und jemand kommt und dann Jackpot, wer da bürstelt, Haare trimmen, was auch immer. Und so habe ich mir überlegt, wir brauchen ein gemeinsames Hobby. Darüber sind wir eben auf die Nasenarbeit gekommen und das war dann echt ein Gamechanger. Also zum Auflockern einfach von dieser Medical Training Situation, dass man sagt, wir gehen jetzt auf Lavendelsuche oder aber auch draußen am Spaziergang zum O-Kämmer, weil auch immer dann draußen spazieren geht, dass sie eben nicht überall wieder rumschnuppert und ah, was hat mein Nachbar schon wieder umgestellt und der war da vorher auch, sondern dass man einfach gemeinsam was Cooles erlebt.
Mhm. Dass er irgendwas Konstruktives machen kann.
Genau, und dann kommt man zurück, hat den Kopf frei und dann sagt man, ja, okay, dann bürsten wir jetzt, es gibt uns, genau.
Sehr cool. Ja, und damit hast du ja auch einfach ein viel besseres Setting geschaffen. Also gerade wenn du sagst, das kann vielleicht auch einfach ein scheiß Tag für den gewesen sein, weil vielleicht der Kabinennachbar oder wie man das auch immer nennt im Tierheim gerade nicht gepasst hat oder wie auch immer, was da gerade schiefgelaufen ist. Und dass man dann einfach diese Erregung und diese Aufregung, diesen Stress einmal auf Null fährt und sagt, wir haben viel bessere Startbedingungen jetzt einfach. Cool.
Der Trainingsplan, der hätte ja noch kleinschrittiger sein können. Ich hätte mir ja, man hätte sich ja in die Zwischenschritte verlieren können, aber es war nicht der Trainingsplan
ja
der limitierende Faktor, sondern einfach das Setting und das Drumherum.
Ja. Ja, und das mit dem Trainingssetting ist tatsächlich, wird in meiner Wahrnehmung tatsächlich sehr oft unterschätzt, weil man nur auf diese Trainingskomponente geht. Habe ich zum Beispiel ganz häufig bei Hunden mit Begegnungsproblematiken, also die leinenaggressiv zum Beispiel sind. Und es reicht eben nicht zu sagen, wir trainieren das jetzt so und so und so und so, sondern wenn der Hund eben zu Hause zum Beispiel total das Thema mit dem dort vorhandenen Kleinkind hat, weil der vielleicht völlig gestresst ist, das Kleinkind keine Grenzen im Moment kennt und auch nicht einhalten kann und das für den ein Megastressor ist oder der eben ständig irgendwie am Gartenzaun einen anderen Hund ankläfft, weil da das Management nicht richtig gefunden werden kann, dann kannst du eben mit einem Hund, der schon auf 180 ist, kein konstruktives Training machen. Also das ist einfach nicht möglich. Von daher ist das echt ein guter Punkt. Sollten wir vielleicht drüber nachdenken, auch nochmal eine Spezialfolge dazu zu machen, was eigentlich Trainingsbedingungen sind und dass es eben nicht nur aufs Training ankommt, sondern eben viele mehr Komponenten noch gibt, die Training beeinflussen.
Durch das beängstigende Thema Giftköder sind ganz viele Hundehalter verunsichert und haben Angst, dass der Hund was Giftiges frisst und deswegen wird noch Trainingslösungen gesucht.
Genau, und dann ist eben die häufige Praxis, dass der Hund was findet auf dem Spaziergang und der Mensch hinstürmt und das Ding aus dem Fang zerrt, also Maul auf, rauszerren, sehe ich super häufig, gerade bei den Welpenbesitzern, hatte ich ja eingangs schon mal kurz gesagt. Und das eben auch oftmals ohne auf die Zeichen des Hundes zu achten, oftmals auch ohne das Ganze zu belohnen. Und somit ist dieses Entreißen ein Selbstzweck. Es geht also ganz oft nicht darum, dass der Hund jetzt beim nächsten Mal irgendwie eine Lösung dafür hat oder dass wir eine Lösung dafür haben oder dass er das nicht mehr aufnimmt oder dass er das ausgeben kann oder wie auch immer. Sondern es geht an sich in dem Moment nur darum, seinen Hund irgendwie zu schützen, das Ding rauszuzerren und die Gefahr zu bannen. Die Folge ist halt dann immer nur die Frage, was aus so einer hysterischen Reaktion, und hysterisch ist jetzt nicht wertend gemeint, einfach nur für den Hund übertrieben, nicht nachvollziehbar und völlig abwegig, was dann sozusagen beim Hund auch hängen bleibt und was gelernt wird.
Ja. Und da stellt sich wieder die Frage wie am Anfang, was lernt denn der Hund dabei? Also im besten Fall, das Fundstück kriegen wir einfach nicht zurück, weil der Hund vor uns wegläuft damit. Und im allerschlechtesten Fall reagiert der Hund mit der Ressourcenaggression. Ganz oft schlucken die Hunde einfach ganz schnell ihr super Beute einfach ab, damit sie es nicht abgeben müssen. Hm. Genau. Side Fact. Ich weiß nicht, wie viel es nach der neuen Tierarztverordnung kostet, aber roundabout 250 Euro. Tipp von der Labi-Besitzerin.
Schnäppchen.
Schnapper, ja.
Musstest du schon mal irgendwo hin, weil irgendwas abgeschluckt wurde?
Kann den Urlaub fahren von der Kohle.
Ehrlich, weil der Sachen abgeschluckt hat?
Ja.
Scheiße, ja. Echt? Was schluckt er dann?
Mittlerweile haben wir es im Griff. Wir haben es dann trainiert. Der Leidensdruck von, also...
War hoch.
Es war dann so, wie man dann dachte, ja, das war jetzt Lehrgeld. Es reicht jetzt. Also einmal hat da eine Silikontube gegessen mit Leberwurst drin.
Nein.
Dann hat er eine Metalltube gegessen mit Leberwurst.
Toll.
Und ich habe ihn erwischt, da hat er diese, es gibt ja diese Schutzkappen, diese Plastikschutzkappen. Ja. Und ich komme ins Büro und denke mir, schaut er mich an und hat diese Plastikschutzkappe wie so ein Schnuller im Mund. Dann denke ich mir, wie hat er die von dieser Tube runtergebracht? Aha. Dann nehme ich es ihm weg, drehe es um und sehe.
Ist keine Tube mehr dran.
Ja, aber die andere, das letzte Drittel war ja noch da. So.
Aber er hat sich nichts getan, ist alles gut gegangen.
Nein, also wir gehen immer zum Kotze, also wie gesagt, wir gehen ja dann immer zur Kotzespritze.
Ja. Immer. Die sehen dich schon von Weitem und haben die schon in der Hand sozusagen.
Ja, ja. Es ist total verrückt. Dann hat er mal auf dem Spaziergang, typisch, ich war mit der Freundin unterwegs, wir unterhalten uns und ich habe so ein Leuchthalsband auch gehabt und sehe dann im Gebüsch, wie dieser Kopf so ganz hektisch, so rauf und runter. Und ich dachte, was macht er da? Mhm. Also ganz typisch, er schlingt jetzt gerade wieder irgendwas rein. Sind dann hier, ich habe aus, er hat das, was er im Mund gehabt hat, ausgespuckt. Das war eine halbe Wiener. Mhm. Wow. Mhm. Dafür hat es natürlich sein Superleckerli gegeben. Aber jetzt war eben die Frage, wenn da eine halbe Wiener ist, wie viel war denn von dem Rest von der Wiener? Und dann war eben dieses Giftköder-Thema im Raum gestanden. Mhm. Und dann fährt man halt doch.
Naja, klar.
Turns out, er hat einfach 4 Wiener gefressen. 4 Wiener. Warum liegen auf am Weg 4 Wiener?
Komisch, ja.
So. Und wenn man mit dem Labrador zum Kotzespritze eben fährt, dann kennt man da immer so diverse Plastikknupsis, irgendwelches Echt? Zeug, was man halt so findet. Ja, es ist verrückt. Ich sag's dir. Es ist einfach verrückt, was der alles frisst, was du nicht mitkriegst.
Ich war mal auf einem, weil mit der Kotzespritze haben wir auch Erfahrungen gemacht. Ich war mal auf einer Weiterbildung, war ganz am Anfang, war Malik noch ganz klein und da habe ich dort ganz stolz einen Feldami gekauft, weil ich dachte, ach Mensch, toll, mir so schön Feldami, so ganz klein, weil ich dachte, oh super, der ist ja so handlich, den kannst du gut mitnehmen, nicht so ein 2,8 Kilo Teil, weißt du? Und mach die Übung mit dem und dann ist der Dummy weg. Da denke ich mir so, hä? Der hat doch jetzt nicht den Dummy gefressen und der war nirgendwo zu sehen. Da dachte ich mir, der hat jetzt den Dummy echt gefressen. Das ist ja unfassbar. Da bin ich in der Stadt, wo ich mich nicht auskannte, mit diesem Hund zum Tierarzt und habe auch diese Spritze bekommen, also nicht ich, sondern Malik in dem Fall. Also übel. Also es war ein Erlebnis, unfassbar. Vor allen Dingen kriegen die ja gar nicht im Behandlungsraum, die bekommen die ja draußen auf der Wiese. Damit das sozusagen, ja, weil das ja so, der sah aus, der tat mir so leid. Auf der einen Seite tat er mir leid, auf der anderen Seite nicht mehr. Dummy war ja weg. Krass, ja. Naja, gut.
Der Lenz hier hat mal im Stall, also wir kamen vom Spazieren gereiht und dann wollte ich, dass er sich halt hinsetzt, weil Stallgasse war total viel los und dann zwischen die Pferde und keine Ahnung. Also gut, der Hundetrainerhund natürlich sagt, sitz und bleib, läuft hier. Mhm. Bin die Kalotte da und ich schwör, es waren 4 Sekunden. Länger war es nicht, dreh mich um, ist der Hund weg. Kommt meine Freundin eine Stallkollegin aus der Sattelkammer und sagt, oh, entschuldige bitte, ich habe den Lenzi begrüßt, der ist jetzt mit mir da mit und ich glaube, er hat da einen Apfel gegessen. Mhm. Und er hat gesagt, ja, ist wie es ist, alles gut, nicht schlimm, so. Und dann sitzen wir, ich habe die Kalotte aufgeräumt und dann sitzen wir im Stüberl nur beieinander und ratschen und dann kommt ein anderer Stallkollege rein und sagt, wo ist denn Rastis Apfel? Und ich so, ja, boah, sorry, den hat der Lenzi gefressen, tut mir leid. Und er so, ja, fuck, da war die Cushing-Tablette drin.
Oh nein!
Für ein Pferd mit 600 Kilo.
Bist du wieder zur Kotzespritze gefahren?
Ja, voll. Ich habe zuerst diesen Beipackzettel, habe in der Tierklinik angerufen, es war ja Samstagabend, Haken dahinter. Mhm. Da hast du schon mal 100 Euro dafür, dass du die Klinke runterdrückst.
Ja, ja.
Keiner Hallo gesagt. Ja, einfach nur, dass du anwesend bist und atmest. So. Also mir, ich gesagt, okay, was ist das? Ja, sofort kämmer unbedingt. Mhm. Und wenn es nicht älter als 1,5 Stunden, dann braucht er nur kotzen, braucht keine Infusion. Okay, wir ins Auto losgefahren. Sind dann dort. Der Hund kotzt natürlich los, alles wunderbar, alles tipptopp. Und dann kommt die Sprechstundenhilfe hinterher rein und hat so einen richtig schlimmen, so einen traurigen Blick. Sagt, also es tut ihr furchtbar leid. Sie hat jetzt eine schlechte Nachricht und immer dachte so, der Hund, bleibender Schaden, keine Ahnung, irgendwas Niere am Arsch, was der nicht, wie auch immer. Und dann hat die eine Packung voll mit Kohletabletten, hält die hoch und sagt, die muss der jetzt alle essen.
Und Katharina, kein Problem.
Und ich so, ja, was denn jetzt, mit oder ohne Verpackung? Ganz ehrlich, like a pro. ich sehe das Problem nicht. Wir sind ja nicht hier, weil wir nichts in den Hund bringen.
Kannst du dem die so hinhalten und der frisst die so?
Ja.
Ja, krass. Oh mein Gott. Cool.
Außer die Wurmtablette.
Die machen wir nicht.
Kommt in den Käse auf gar keinen Fall. Weil da weiß er nämlich, je öfter er die ausspuckt, desto mehr lohnt
Käse
sich
kriegt
das
er.
Balgen zur Verhaltenskette. Mhm.
Schlauer kleiner Hund.
Kleiner Hunde. Ja.
So, wie vermeiden wir jetzt diese Falle eigentlich? Jetzt muss ich nochmal kurz sagen, worum es eigentlich ging. Ich habe bestimmt vergessen, was wir eigentlich erzählt hatten. Es ging um das Thema Giftköder, dass wir eben da nicht einfach hingehen und das irgendwie aus dem Maul rauszerren. Und da ist eben die Frage, wie wir das jetzt vermeiden können, dass unser Hund da eben so eine blöde Verknüpfung macht. Das heißt, Hunde durchlaufen eine orale Phase, in der alles in Empfang genommen wird und untersucht wird, ähnlich wie kleine Kinder. Ich kann mich an meine Kinder erinnern, die haben sehr, sehr gerne Einkaufswagen angenuckelt, wenn die vorne in diesen Sitzen drin gesessen haben. Das heißt, alles wird in Empfang genommen, nicht nur Lebensmittel, also Rindenstücke, Steine, Stöcke, was auch immer. Am besten ist es hier tatsächlich, ruhig zu bleiben, es sei denn, ihr wohnt natürlich jetzt irgendwo, wo überall Spritzen und keine Ahnung, was für gefährliches Zeug rumliegen. Davon gehe ich jetzt nicht aus. Von daher ist ja alles, was die so in Empfang nehmen, meistens nicht wahnsinnig gefährlich. Also wenn die ein Rindenstück im Mund haben, kann man da einmal drüber gucken. Ruhig bleiben, Hund beobachten und einfach mal schauen, was macht der mit dem Gefundenen. Im Normalfall ist es so, dass die das einfach wieder ausspucken, weitergehen. Das heißt, hier kann man drauf setzen, freiwilliges Ausgeben zu verstärken, dass man eben sagt, wenn du es fallen lässt oder je schneller du es fallen lässt, desto schneller bekommst du auch den Keks oder das Spiel oder was auch immer. Anschauen verstärken, bevor der Hund das Teil empfangen hat. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, mein Welpe läuft auf ein Taschentuch zu, die sind ja auch sehr gern genommen, Taschentücher, und ich weiß, das wird er jetzt empfangen nehmen, dann kann ich vorher das noch nicht empfangen haben, sozusagen sehr gut verstärken, damit der Hund perspektivisch lernt, ein Taschentuch zu meinem Menschen orientieren, weil das Taschentuch ist die Ankündigung für Leckerli bei meinem Menschen. Werden Lebensmittel unterwegs gefressen, könnte man auch überlegen, ob man ein Anzeigeverhalten trainiert, was darauf abzielt, dass Futter durch ein trainiertes Verhalten, zum Beispiel Sitzen, angezeigt wird. Ich hatte das mit Malik damals gemacht. Wir hatten so eine Allee, da sind ganz viele Obstbäume links, rechts gewesen. Das hat man ja ganz häufig, wo dann so Äpfel und Birnen und sowas wachsen, Pflaumen auch ganz gerne. Und der hat dort wirklich, also hättest du den da eine Stunde hingestellt, hätte der eine Stunde sich nur mit Äpfel, Birnen und Pflaumenfressen vergnügt. Und da habe ich ein Anzeigeverhalten trainiert. Das heißt, der hat dann sicher Fallobst angezeigt. Allerdings ist eben beim Anzeigeverhalten sehr viel Fleiß gefragt. Und das habe ich dann gar nicht so konsequent durchgezogen. Das heißt, der hat sehr konsequent Äpfel, Birnen, Pflaumen angezeigt. Und Döner und keine Ahnung was, dann nicht, weil ich das eben nicht trainiert habe. Das heißt, das ist eine super Sache, ein Anzeigeverhalten zu trainieren, wenn man ein sehr fleißiger Hundehalter ist. Ansonsten gibt es auch noch das Tauschen, machen auch viele, dass die sagen, okay, wenn du jetzt was gefunden hast, dann tauschen wir. Da ist allerdings Vorsicht geboten, das nehme ich tatsächlich nur im Notfall als Schadensbegrenzung für Hunde, die eben noch kein Alternativverhalten gelernt haben vorab und das Ding gar nicht erst in Fang nehmen, weil wenn wir jetzt einen Tauschen aufbauen und unser Hund weiß, tauschen, ausgeben, Keks, also wenn ich das fallen lasse, bekomme ich den Keks, dann habe ich sozusagen eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass ich mir hier eine sehr schöne Verhaltenskette baue, dass der Hund also Dinge extra sucht, findet, aufnimmt, damit ich mein Tauschensignal gebe. In meinem YouTube-Video So lernt dein Hund Ressourcen auszugeben, verrate ich dir übrigens, wie du dieses Thema von Beginn an erfolgreich meisterst. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes.
In unserem Selbstexperiment, das wir uns für euch ausgedacht haben diese Woche, geht es darum, dass ihr ein Tool an die Hand kriegt, wie ihr euch selber überprüfen könnt. Wo steht ihr denn gerade im Training? Wie läuft denn der Trainingsschritt, den ihr gerade seid? Und wie ihr erkennt, ob ein Zwischenschritt nötig ist, ob ihr vielleicht einen Schritt nochmal zurückgeht oder aber ihr bereit seid für den nächsten Trainingsschritt.
Also das Tool Fünferpäckchen, ganz einfach erklärt. Du suchst dir einen Trainingsschritt, diesen Trainingsschritt machst du 5-mal in Folge. Jeder Durchgang, wo dein Hund deine Trainingskriterien erfüllt hat, wird belohnt und die Durchgänge, die nicht erfüllt wurden, werden nicht belohnt. Hat dein Hund einen Fehler gemacht, einmal ist kein Mal, kannst du einen Trainingsschritt voranschreiten und ein wenig schwieriger werden und diesen neuen Trainingsschritt wiederholst du dann wieder 5-mal, bis du eine Quote ziehst. Hast du aber 2 Fehler in Folge, beziehungsweise zwei Fehler in diesem Fünferpäckchen, gehst du einen Trainingsschritt zurück. Du machst es also einfacher und machst diesen einfacheren Trainingsschritt dann wieder fünfmal, bis du da wieder eine Quote ziehst. Das heißt, du hast mit diesem Fünferpäckchen ein super Tool an der Hand, dich selbst zu überprüfen, wo stehen wir, was ist das eigentliche Problem von meinem Hund, und kannst an deinem Trainingsschritt einfach festmachen, wo ist der Trainingsschritt, wo mein Hund im Moment noch nicht bereit ist oder noch nicht schafft, den zu erfüllen.
Wir sind mega gespannt auf eure Erkenntnisse und ob ihr dieses Trainingstool schon kannt habt, ob ihr es nutzt und wie ihr es nutzt. Teile deine Erkenntnisse super gern mit uns und poste dein Aha-Erlebnis unter dem Hashtag Verklickern ausprobiert oder als Kommentar unter unserem Insta-Beitrag zur Folge. Wir freuen uns. Uns hat dieses Mal die Frage erreicht, und zwar schreibt die Anja: Mein Hund wartet nicht an der Tür. Ich habe schon viel ausprobiert, zum Beispiel, dass ich ihn sofort blockiere und körperlich zurückdränge, wenn er nicht wartet. Ich habe auch schon den Trainingsansatz ausprobiert, ihn mit Wasser zu besprühen, wenn er nicht wartet. Ich weiß nicht, wie ich das Problem lösen kann. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Liebe Grüße, Anja. Spannend.
Auf jeden Fall. Hallo liebe Anja, vielen Dank für deine Frage. Hier haben wir den klassischen Fall von: Was soll der Hund eigentlich lernen? Der soll ja eigentlich lernen, warten an der Haustür. Was lernt er tatsächlich, ist jetzt natürlich immer die Frage, wenn wir den jetzt mit Wasser besprühen oder den zurückdrängen. Das heißt, Hunde, denen es schwerfällt, an der Tür zu warten, sind meistens auch Hunde, die sich sowieso im ganzen Alltag schon sehr schwer zurücknehmen können. Also man würde sagen, sehr hocherregbare Hunde, sehr reaktive Hunde. Das heißt, wenn wir jetzt noch mit Strafe und körperlichen Einschränkungen durch den Menschen arbeiten, dann kommen wir ganz schnell in diesen Teufelskreis, dass wir sagen, wir müssen immer massiver agieren, und im Umkehrschluss ist der Hund aber immer aufgeregter und kann immer weniger gut warten. Das heißt, der Hund weiß am Ende gar nicht wirklich, was ist eigentlich das richtige Verhalten? Was ist das Verhalten, wo du gesagt hättest, das lohnt sich für mich? Da gibt es einen Keks zum Beispiel dafür, oder für dieses Verhalten darfst du jetzt durch die Tür laufen. Und er weiß auch nicht so richtig, was er eigentlich falsch gemacht hat, denn es könnte jetzt das Aufstehen gewesen sein, was dir nicht gefallen hat, oder das Richtung Tür laufen oder das Menschen ansehen. Das heißt, es fällt dem Hund sehr schwer, diesen unangenehmen Reiz einem konkreten Verhalten zuzuordnen. Damit wird es auch sehr, sehr schwer, dass der Hund lernt, was er eigentlich hätte tun sollen. Das heißt, dazu stressen wir den Hund eben sehr massiv, was wiederum dem Lernen im Weg steht, denn ein gestresster Hund lernt eben sehr viel schlechter. Wir schwächen zudem noch unsere Beziehung zum Hund und minimieren das Vertrauen in unseren Hund. Wie du das Ganze jetzt konstruktiv aufbaust, so dass es tatsächlich auch nachhaltig funktioniert und für beide cool ist, das erklären wir euch jetzt.
Also zum Training: Mein Hund wartet entspannt an der Tür, bis ich meine Jacke überzogen habe, bis ich die Leine in der Hand habe, bis ich den Hund anleine. Ich öffne die Tür, wir gehen entspannt gemeinsam mit lockerer Leine durch die Tür. Wie fangen wir denn an? Also zum einen ist es wichtig, das passende Setting. Wir machen diese Übung nach dem Spaziergang. Alle haben genügend gegessen, alle haben was getrunken. Wir müssen nicht die nächsten 10 Minuten wieder los oder erwarten Besuch. Wir geben das Startsignal. Und zwar, wir sagen dem Hund, was er bitte tun soll, geben das Signal für Sitz. Solange er sitzt, kann er nicht durch die Tür rumpeln. Und je nachdem, ob ich definiert habe, dass mein Hund so lange sitzt, bis ich das Signal auflöse, oder ob der das Signal bleibt kriegt, das könnt ihr für euch selber festlegen, wie ihr das eben handhabt. Die ersten Übungsschritte. Der Hund ist im Signalsitz. Ich fasse die Klinke um. Bleibt der Hund sitzen, belohnen. 4 Wiederholungen. Wenn 4 von 5, geht's weiter. Ich drücke die Klinke. Bleibt der Hund sitzen, wunderbar, 4 von 5. Der nächste Trainingsschritt wäre dann, ich drücke die Klinke, ziehe die Tür 2, 3, 4, 5 Zentimeter auf, schafft er das, wunderbar. Wir machen wieder 5 Durchgänge, wenn 4 von 5 richtig, dann weiter. Und wie die Katja Frei sagt, mache ich es ihnen leicht, ein Held zu sein. Müssen wir uns selber so ein bisschen an der Nase backen. Und zwar schaffen wir das, indem wir zum Anfang von diesem Training einen Timer stellen mit dem Handy. Wir stellen auf 2 Minuten. Und soweit wir in diesen 2 Minuten kommen, ist es wunderbar. Wenn die 2 Minuten vorbei sind, dann kriegt der Hund aber Kekse auf den Boden gestreut. Das Sitzsignal wird aufgelöst vorher und der Hund hat Pause. Und ihr habt jetzt entweder die Möglichkeit, ihr schaut euch diese 2 Minuten an und sagt, ja, wir sind richtig gut vorangekommen. Dann könnt ihr einfach in 5 oder 10 Minuten nochmal 2 Minuten machen. Oder aber ihr seht schon, in denen 2 Minuten schwierig, was können wir dann eben verändern in dem Setting? Dann könnt ihr euch Gedanken machen, was ist nötig für die nächste Einheit.
Du hast auch eine Frage zum Training mit deinem Hund, dann her damit. Schreib uns einfach an post@verklickern-podcast.de oder sende uns eine DM an unseren Insta-Account verklickern. Die Kontaktdaten findest du wie immer nochmal in den Shownotes. Schon am Dienstag sind wir mit einer neuen Hunde-Podcast-Folge zurück. Wir verraten dir, warum du den Zeitpunkt, wann du ein Signal gibst, genau abwägen solltest und versprechen dir, dass diese Folge der Gamechanger für dein Training mit deinem Hund sein wird.
Und wenn du uns schon eher wieder hören möchtest, dann laden wir die ein zu unserer neuen Podcast-Folge. Die kommt morgen raus. Und in dieser Folge verraten wir dir, wie du das Verhalten deines Pferdes ganz einfach verändern kannst. Und wie immer erwartet dich ein spannendes Selbstexperiment. Der Nachtrag bzw. die versprochene Recherche zu unserer Bienenstudie. Die Bienenstudie zeigt, dass Bienen ihre Wahl zwischen 2 Blumen ändern, sobald eine dritte schlechtere Option hinzugefügt wird. Sie entscheiden sich dann häufiger für die Blume, die im Vergleich zum Decoy besser wirkt, selbst wenn sie zuvor weniger bevorzugt wurde. Und was wir daraus lernen, der Test zeigt, dass Entscheidungen oft nicht absolut, sondern durch den direkten Vergleich beeinflusst werden. Selbst bei Bienen, die scheinbar einfach Instinkte haben, spielt der Kontext eine entscheidende Rolle. Dann gehen wir mal aus die Bienen weg. Im Marketing wird der Decoy nicht benutzt, um zwischen 2 Optionen abzuwägen, sondern um eine bestimmte Wahl attraktiver erscheinen zu lassen. Dabei wird die kleinere oder unattraktivere Option in den Hintergrund drängt. Es geht also darum, die Wahrnehmung zu steuern. Also es geht nicht darum, dass man sich besser entscheiden kann, sondern es geht darum, dass man bestimmte Optionen überhaupt nicht mehr in Betracht zieht. Man denkt nicht mehr drüber nach, durch diesen Vergleich.
Es ist eine Kopfnuss.
Voll gut.
Aha. Ja, ich muss trotzdem noch länger drüber nach. Schön, dass du es verstanden hast. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
also hoffentlich.
Und wir haben noch einen Nachtrag zu dem Fiddle About. Da wolltest du noch zu deinem Sumi was sagen. Erzähl mal.
Ja, genau. Wir haben drüber gesprochen, dass, beziehungsweise es ist die Frage oder die Sorge auftreten, oh Gott, was ist denn jetzt? Weil nicht immer, wenn ein Hund einen Sumi hat, heißt es, dass der Stress im Training hat. Also das kann einmal sein, dass der einfach aus purer Freude kriegt der verrückte 5 Minuten. Ein Sumi ist immer ein plötzlicher Energieschub. Das haust der Hund einfach rum, zickzack oder wie auch immer, die Energie muss raus. Und das ist dort zum Energieabbau aus Freude, Überschwung. Oft haben die Tiere das nach dem Baden oder nach dem Aufstehen oder eben beim Spielen. Und im Kontext von diesem Fiddle kommt es schon auch auf, aber ist nicht immer ein Zeichen für Frust oder Stress.
Und da fällt mir das Malik-Beispiel ein, wenn wir an der Ostsee zum Beispiel sind und er den Sand betritt, dann rennt er auch wie so ein Wahnsinniger oder rannte wie so ein Wahnsinniger da durch den Sand, einfach weil er das mega cool findet. Was wir euch sozusagen sagen wollen, ist, dass es Signale gibt oder Verhalten, die doppelt belegt sind. Also Kratzen zum Beispiel kann ein Übersprungverhalten sein, es kann aber auch einfach kratzen. Oder wenn ein Hund sich über den Nasenspiegel schlägt, dann kann einfach sein, dass da noch Leberwurst dran klebt oder irgendwas anderes Leckeres. Es kann aber auch ein Beschwichtigungsverhalten sein. Und so verhält sich es eben auch mit dem Fiddle About, dass wir diese wilden 5 Minuten eben auch haben, wenn der einfach nur cool drauf ist und lustig ist. Aber wir sollten immer auch Augenmerk drauf legen, ob es vielleicht in diesem Kontext ein Übersprungverhalten sein kann.
Also voll danke für den Hinweis übrigens. Ich habe das richtig cool gefunden, dass da jemand so aufmerksam zuhört und sich da Gedanken drüber macht. Danke.
Schreibt uns die Hinweise auch gerne immer wieder. Dann gehen wir da nochmal drauf ein und denken da drauf rum. Und dann war es das schon wieder mit unserer Folge. Wir hören uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin.
Bis dann.
Das war Verklickern, der Podcast über positives Training mit Katharina Deisenberger und Nadine Keune. Werde jetzt Teil der Community und folge Verklickern auf Instagram.